Der gute Boden. Die Auslegung des Gleichnisses vom vierfachen Ackerfeld im Jüngerkreis. Markus 4, 13 bis 20 und Parallelstellen. Wir hören Markus 4, 20. Aber ein Teil wird auch auf guten Boden gesät. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich mir vorstelle, wie schlichte, einfache Menschen begierig danach waren, Jesus zu hören, wie sie sich durch nichts abhalten ließen, sich um ihn drängten, wo immer er auftauchte, dann wird klar, Jesus hat nie typisch religiös geredet. Ja, er hat dauernd von Gott gesprochen und davon, dass jeder sein innerstes Zuhause bei dem guten himmlischen Vater findet, der bereit ist, ihm zu vertrauen. Jesus hat davon gesprochen, wie lohnend ein Leben mit Gott sein kann und dass es am Ende beim Sterben nicht in einen bodenlosen Abgrund stürzt, sondern im großen Lebensfeld Gottes landet. Jesus hat immer von Gott geredet, aber so wie er es getan hat, hat er nie nur die meist schlecht durchbluteten Hirnregionen aktiviert, in denen wir speziell religiöse oder philosophische Themen bearbeiten und abspeichern, manchmal interessiert, manchmal gelangweilt. Er hat ins Schwarze getroffen, in die Regionen der Seele, wo Menschen hungrig sind, wo sie sich wünschen, dass aus ihrem Leben etwas wird, dass es eine Erfüllung gibt, etwas wie ein Fest, wie eine gedeckte Tafel, wie ein Baum voller Früchte, ein Leben, das am Ende zählt. Ja, genau von solchen Dingen redet Jesus. Auch in der Geschichte, die er hier erzählt. Jetzt ist der Höhepunkt der Geschichte erreicht und gerade an diesem Höhepunkt lässt Jesus seine Geschichte unspektakulär auslaufen. 100 Körner, 60, 30. Bei der Aussaat fiel schließlich ein Teil der Körner auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und aufnehmen. Bei ihnen bringt es viel Ertrag. Manche Pflanzen bringen 30, andere 60, andere sogar 100 Körner. Das war in den Szenen davor ganz anders. Es gellt uns noch in den Ohren, da schwirren die Vögel heran, es gibt Lärm und Gezeter und der Stress und Frust des Bauern, der dabei zuschauen muss. Dann schießt ganz spektakulär ein Ehrenbündel auf, jeder schaut hin und staunt, aber alles nur falscher Alarm. In der Mittagshitze knicken die Halme weg, leer, verdorrt. Und dann die ohrenbetäubende Stille der Keimlinge, die von den Disteln überwuchert werden und einen stillen, verborgenen Tod sterben. Aber nun ist das Ziel erreicht, der gute Ackerboden. Ruhige Selbstverständlichkeit. Und doch, was wird hier da eigentlich gesagt? Es gibt ein Leben, das sich multipliziert, das Lebenskraft für sich selbst und viele andere in sich birgt. Das ist der Sinn, warum Bauern sich Tag ein, Tag aus mühen, früh aufstehen und bis zum Sonnenuntergang arbeiten. Es sind allein seine Erfahrung und sein Wissen, die ihn dazu bringen, nicht den Mut zu verlieren über den anfänglichen Erfahrungen, die brutal vor Augen stehen, die Vögel, die sich an den Saatkörnern weiden, die Disteln, die vieles unter sich begraben und ersticken. Er schenkt den ersten aufschießenden Halmen keine Beachtung, denn er weiß, zu guter Letzt gibt es die Ernte. Mich beeindruckt immer, und ich komme noch einmal darauf zurück, wie nach der Hektik und Dramatik der ersten drei Szenen hier am Ende eine solche Ruhe einkehrt. Es ist so unspektakulär. Da ist der gute, normale Ackerboden und auf diesem guten, normalen Ackerboden wächst die Frucht. Auch wenn von 30, 60 oder 100-fach gesprochen wird, bricht einem nicht der Schweiß aus. Jesus sagt nicht, dass sich die Halme anstrengen müssen, alle 100-fache Frucht zu bringen, so oder so. Es ist gut, solange die Frucht heranwächst. Uns bereitet dieser Schluss trotzdem manchmal Stress. Sofort werden wir unruhig und zählen nach, ob wir Frucht bringen. Ich persönlich habe mir abgewöhnt, dieses Gleichnis als Stress zu erleben. Ich höre es jetzt als das, was es sicher aus Jesu Mund von jeher ist, als Zuspruch. Sei zuversichtlich, wenn du mit mir verbunden bleibst, lebendig fragend im Glauben, wenn du deinen Glauben liebst und deinen Platz findest in der christlichen Gemeinde und bei den Menschen im Alltag, dann wächst Frucht. Vertrau darauf. Eine alte Frau erzählte einmal von ihrer Lehrerin im Kindergottesdienst. Sie habe sich um die Kinder gekümmert. Sie habe ihnen vermittelt, dass sie nicht dumm sind. Sie habe ihnen den Glauben verständlich, kindgemäß erklärt. Ist das etwas Aufsehenerregendes? Ja und nein. Ja, weil eben diese gute Frau etwas bewirkt hat, das sie vielleicht mit eigenen Augen gar nicht mehr zu sehen bekommen hat. Dass die jungen Menschen im Glauben ermutigt und diese später andere ermutigen, ihre Kinder im Glauben erziehen und so weiter. 30-fach, 60-fach oder vielleicht sogar 100-fach. Wirklich aufsehenerregend? Ja. Oder doch nein? Denn so jemand wie diese Leiterin im Kindergottesdienst können wir alle sein. Unser Dasein kann auf unangestrengte Weise reich und fruchtbar sein. Aber worin besteht ein fruchtbares Leben? Ich denke hier zunächst an Folgendes: andere, die wir im Glauben unterstützen. Es ist schön zu denken, dass wir einmal in Gottes ewigem Lebensfest, wo die Zeit aufgehoben ist, ankommen und Menschen uns über den Weg laufen, die auch wegen uns da sind. Kein einzelner Christ und Christin kann einem anderen den ganzen Weg weisen. Manchmal stehen wir am Anfang. Wir laden jemanden ein oder es ergibt sich ein Gespräch, das den anderen oder die andere nicht mehr loslässt und eine Glaubensgeschichte nach sich zieht. Manchmal stehen wir am Ende, wo jemand bereit ist, ein bewusstes Ja zu Jesus zu sagen. Meist aber stehen wir irgendwo zwischen Anfang und Ende, können helfen, ermutigen, freundlich sein, mit jemandem beten. Und diese Frucht wird am Ende in ganzer Pracht vor uns stehen. Wir haben mitgeholfen. Bei der Frucht, die wächst, denke ich aber auch an unser Wesen, das durch Gottes Geist reift und sich verändert. Alles prägt uns. Liebe verändert uns. Die lebenslange Vertrauensbildung an Gott formt unseren Charakter. Paulus beschreibt diese Charakterbildung in Galater 5, 22 als die Frucht des Geistes. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Vielleicht ist es gar nicht nötig, dass wir genau merken, wo sich unser Wesen verändert. Wichtig ist, dass andere es bemerken. Diese Art, die der Geist Gottes in uns ausreifen lässt, gibt viele Impulse an die Umgebung ab, auch dann, wenn wir gar nicht daran denken. Und diese unbewussten Impulse sind die wichtigsten. Eine weitere Frucht unseres Lebens sehe ich in dem ganz normalen Leben. Gott geht es nicht nur um die Ausnahmesituationen eines christlichen Lebens. Gott geht es auch um das ganz normale, geschöpfliche Leben im Beruf, als Nachbar und Nachbarin, als Freunde, bei Konflikten, im Stress, als Väter und Mütter, als Großeltern. Dabei ist ein bisschen beunruhigend, dass Matthäus 25 sagt, dass die Menschen zur Rechten Christi, die Schafe, gar nicht wissen, wann sie etwas für Christus getan haben. Es erscheint ihnen ganz selbstverständlich. Aber je länger dieser Gedanke in uns wirkt, desto weniger beunruhigend wird er. Ja, er ist am Ende sogar entspannend. Wir können innerlich loslassen und vertrauen, wer mit Gott verbunden ist, um den herum gibt es ein Geflecht von guten Auswirkungen. Wir blicken zurück auf die ganze Predigtreihe zum Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und seiner Auslegung im Jüngerkreis. In jedem von uns und in jedem anderen Menschen gibt es alle vier Böden. Kein Mensch ist schicksalhaft vorherbestimmt, ein bestimmter Boden zu sein. Wir sind nicht hilflos, sondern das Wort lädt uns ein, unseren Spielraum der Eigenverantwortung zu nutzen und mitbeteiligt zu sein, welcher Boden in uns bestimmend wird und welcher Boden unser Leben prägt. Der Same hat Kraft. Die Vögel fressen nie Ratzeputz alles weg. Es bleibt auch genug auf hartgetretenen Wegen liegen. Neben dem, was auf den seichten Boden fällt und zu Strohfeuer glauben wird, fällt genügend auch auf tiefen Boden. Das Unkraut kann ausgedünnt werden. Es muss nicht ins Kraut schießen und alles andere ersticken. Alles läuft auf den Aufruf Jesu hinaus: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hören wir? Was hören wir? Wie hören wir? Lasst uns nicht hart werden, sondern lassen wir uns helfen, die Härte in uns aufzubrechen, wenn die Gefahr besteht, dass sie unser Leben versteinert. Lasst uns Acht geben auf die Überwucherungen mit Sorgen und Lebensträumen, die dem Glauben das Wasser abgraben. Lasst uns abkehren von den hohlköpfigen Slogans und Zwängen der Spaßgesellschaft und ihrem kurzlebigen Feuerwerk. Einfach im Glauben lebendig bleiben und andere in unser Leben hineinnehmen. Etwas teilen von uns selbst, von unserem Glauben, von den vielen Gaben und guten Dingen, die wir haben. So wächst Frucht. Jesus macht keinen Druck. Er redet ganz gelassen. Es geht ihm nicht um Ertragsmaximierung. Jeder muss mindestens so und so viel Prozent Gewinn schaffen. Nein, der eine so, die andere so. Einige etwas mehr, andere etwas weniger. Aber fruchtbar ist das Leben und nur darauf kommt es an. Und es geht auf ein Erntefest zu, das Jesaja 9,2 so besingt: Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. So ein Leben suchst du doch, sagt Jesus. Dann hör mir genau zu. Wo wir Gott mitreden lassen in unserem Leben und hinhorchen, keimt das Samenkorn für ein Leben, das etwas zählt und das bleibt. Dieses Hinhören darf nicht beiläufig sein. Es muss ein Hören sein, bei dem du dich in das hineinwagst, was du hörst. Dann sage, darauf baue ich, dabei bleibe ich, das ist mein Leben. Soweit es auf Gott ankommt, hat er für dein Leben nur diesen einen Wunsch, dass es Frucht bringt und dass es wertvoll ist. Und wenn du dieses Leben suchst, dann gibt er dir jede Hilfe durch seinen Geist, durch sein Wort, durch andere, die mit dir auf dem Weg sind. Dann wirst du dich zu guter Letzt freuen können, wie man sich freut in der Ernte.
Yeah.